keine Angst vor Mächtigen, keine Angst vor Macht ist das, was euch die größte Macht gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu Wegen guter Führung, dem ehrlichen Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und ehrlich gesagt geht es heute um ein Thema, zu dem ich selbst ein ziemlich gespaltenes Verhältnis habe. Es geht um Macht. Da denke ich jedenfalls spontan an Diktatoren, an Despoten oder an Chefs und Chefinnen, die eiskalt ihre eigenen Interessen durchsetzen, ganz im Sinne des italienischen Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli. Um Macht zu gewinnen oder Macht zu erhalten, ist praktisch jedes Mittel recht. Und damit bin ich offenkundig nicht allein. Als ich nämlich mein Team gebeten habe, mir Fragen mitzugeben für den Podcast, wollten meine Kolleginnen nicht etwa wissen, wie sie Macht gewinnen und verteidigen. Nein, sie haben mich gefragt, verdirbt Macht den Charakter? Wie kann ich mich davor schützen, mich von der Macht blenden und verführen zu lassen? Sollten wir Macht vielleicht eher den Menschen geben, die sie gar nicht haben wollen? Der Begriff Macht ist also ganz offenkundig verbunden mit jeder Menge negativen Glaubenssätzen. Mein Gast Constanze Buchheim hat mich im Studio besucht, um diese Glaubenssätze mal ordentlich durchzurütteln. Sie sagt von sich, ich bin eine mächtige Frau, du bist es auch. Und ihr, die ihr zuhört, übrigens auch. Jeder und jede hat Macht. Hört auf, euch wegzuducken, so Constanzes Botschaft, sondern nehmt eure Macht an und setzt sie verantwortungsvoll ein. Constanze ist Unternehmerin, Headhunterin und Management-Vordenkerin. Im Gespräch erklärt sie, warum es schadet, wenn Führungskräfte ihre Macht ignorieren. Sie zeigt, wie sich Macht selbst manifestiert und erklärt, warum so viele Mächtige in die Machtfalle tappen. Ich habe wirklich viele Gedanken mitgenommen und einen neuen Mut oder vielleicht sogar Willen zur Macht, denn nur wer Macht hat, kann etwas verändern und gestalten. Liebe Constanze, schön, dass du hier bist. Wir reden heute über ein großes, großes Thema, über das Thema Macht. Welche Gefühle löst es spontan bei dir aus?
Große Freude. Ich freue mich da wirklich sehr, über Macht zu reden, weil erstens viel zu wenig über Macht gesprochen wird und auch viel zu wenige darüber reden möchten und es gleichzeitig unglaublich wichtig ist in der Welt, in der wir uns bewegen. Wer verändern möchte, der braucht Macht.
Ich habe im Vorfeld auch überlegt und muss zugeben, ich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zu Macht, wie glaube ich viele Menschen. Einerseits würde ich von mir sagen, ich möchte gerne selber die Regeln bestimmen, möchte ich auch lieber als den Regeln anderer Menschen folgen. Und das ist ja schon etwas, was ich als Machtbewusstsein bezeichnen würde oder als Machtwillen. Auf der anderen Seite, ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht und so viele Glaubenssätze in Verbindung mit dem Begriff Macht, dass ich mir selber immer sage, du darfst dich nicht verführen lassen, du darfst dich nicht verblenden lassen. Also woher kommen diese Glaubenssätze und ging es dir auch so, als du angefangen hast, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, das ist komplett nachvollziehbar.
Also es macht gefährlich.
Ja. Es ist komplett nachvollziehbar. Also es sind zwei Dinge, die du ansprichst. Ja, beide will ich ganz kurz kommentieren. Menschen sind von Macht angezogen und das ist wirklich nachweislich so. Denn wer Macht hat, hat, wie du sagst, Autonomie. Mhm. Und Autonomie schafft mehr Sicherheit. Mhm. Und Sicherheit ist etwas, was evolutorisch für uns enorm bedeutend ist. Ja, gleichzeitig ist es Zugang, bedeutet Zugang zu Ressourcen. Das heißt, wir streben per se zu Macht. Und gleichzeitig wollen wir nicht damit in Verbindung gebracht werden. Warum? Weil der Begriff ganz häufig negativ konnotiert ist, weil Macht sehr häufig von wahrgenommenen, sehr unsympathischen Menschen repräsentiert wird und damit eben auch sehr schnell, wie soll ich sagen, Unterdrückung, Unterjochung von anderen gemeint ist. Und wir sehr viele Negativbeispiele gesehen haben, wo Macht genutzt wurde, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das eben auf Kosten von anderen. Und wie ist es mir aufgefallen? Ich bin ja ein Kind der Startup-Szene und habe da gesehen, dass gerade in dem Kontext von New Work eine unglaubliche Verwirrung und Verunsicherung entsteht und der dreht oder die dreht sich halt gerade um diesen Begriff von Macht. Denn viele interpretieren in dieses Machtthema rein, dass ich eben nicht mehr eine Führungsrolle annehme, dass ich nicht mehr eine Machtrolle annehme, denn das gehört sich ja nicht mehr. Und das stimmt so nicht, denn wenn wir die Macht, die mit einer Rolle, mit einer Führungsrolle verbunden ist, nicht annehmen, dann produzieren wir systemische Bugs. Ja, dann passieren bestimmte Dinge nicht mehr, die dieser Rolle zugeschrieben werden und die auch von ihr erwartet werden. Und diese Nichtannahme von Führungskraft, von Führungsnotwendigkeit, von Gestaltungsnotwendigkeit wird damit in bestimmten New Work-Kontexten geradezu zum Problem, weil wir systemische Rollenzuschreibung verwechseln mit, wie soll ich sagen, einem sozialen Verhalten.
Jetzt muss ich noch mal ein bisschen persönlicher werden. Wenn du jetzt mal zurückdenkst an deine erste Rolle im Unternehmen und auch an deine ersten Erfahrungen mit Macht und deinen eigenen Unsicherheiten. Also wie war da dein eigenes Gefühl, dein eigener Umgang damit?
Also ich kann das alles deshalb so gut beschreiben, weil ich diesen Prozess selber durchgemacht habe. Das für mich mein überhaupt allergrößtes Aha-Erlebnis war auf dem Weg zur guten Führungskraft. Was soll das heißen? Ich spreche da auch recht offen drüber, mach das auch gerne hier. Ja, ich habe immer ein Beef mit Verantwortung gehabt. Verantwortung war immer etwas, was mich sehr getriggert hat in jede Richtung. Und ich habe schon immer Verantwortung übernommen und dachte deshalb, dass ich eine total verantwortungsvolle Person bin. Und habe irgendwann realisiert, ja, während ich rekrutiert habe als junge Unternehmerin, dass ich immer versucht habe, Menschen zu finden, die mir Verantwortung abnehmen und die deshalb besser sind als ich, stärker sind als ich und bestenfalls eben wirklich auch mir sagen, was zu tun ist. Ja. Und dann bin ich da irgendwann mal rein, ja, weil ich gemerkt habe, dass mein Verhalten oder meine Erwartungen dann doch nicht mit der Realität funktioniert haben. Ich habe auch relativ schlechtes Führungsfeedback gehabt.
Und was haben die Leute dir für Feedback gegeben?
Na, genau das, dass sie überfordert sind.
Ja.
Dass sie vollkommen überfordert sind, dass das unrealistische Erwartungen sind und dass sie mit dem Freiraum, den ich gebe, dass sie damit nicht umgehen können.
Mhm.
Also ich habe da musste wirklich lange drüber nachdenken, ja. Und dann, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich möchte den Teil einer Verantwortung abgeben, der rollenimmanent ist für mich als Gründerin, als Unternehmerin, als Managing-Partnerin dieser Organisation. Und diese Verantwortung, die ich da abgeben wollte, die gehört nicht in andere Rollen. Die gehört an meine Rolle. Und ich kann jetzt entscheiden, ob ich diese Verantwortung annehme mit allem, was dazu gehört, oder ob ich sie nicht annehmen möchte. Wenn ich sie nicht annehmen möchte, heißt das aber, dass ich diesen Platz in dieser Organisation verlassen muss. Denn Fakt ist, Menschen haben an diese Rolle eben auch diese Erwartungen. Und ich habe das einfach verstanden, dass ich da selber der größte Bug meiner Organisation bin, die größte Problematik, und habe dann gemerkt, woher kommt das eigentlich? Ja? Und das kam aus einer Situation, also ich habe mit 6 Jahren eine Situation erlebt in meinem privaten Umfeld, die dazu geführt hat, dass ich verstanden habe, okay, ich verhalte mich mal besser ordentlich und übernehme Verantwortung, die dazu geführt hat, dass ich einfach sehr schnell und viel zu früh erwachsen geworden bin und viel zu früh Verantwortung übernommen habe. Das hat dazu geführt, dass ich mich also immer korrekt verhalten habe, in der Schule immer Einsen geschrieben habe, immer, also ich habe einfach meinen Eltern keinen Stress mehr gemacht, weil ich gesehen habe, das brauchen die nicht noch zusätzlich, aus einer Unsicherheit heraus. In mir drin blieb aber dieses 6-jährige Kind, das eigentlich nur spielen wollte, das eigentlich unangepasst sein wollte, das loslassen wollte und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich in diese Reflexion gegangen bin, dass in diesem Wunsch, Verantwortung abzugeben, dieses 6-jährige Mädchen steckt, das sagt, kann nicht mal jemand anders kommen und verantwortlich sein? Ich will ja eigentlich nur Spaß haben. Und das war so der Moment, wo ich dachte, wow, Wahnsinn. Das kann ja der Wunsch des 6-jährigen Mädchens sein. Ja, und das kann auch meine Aufgabe sein, das zu bedienen, aber nicht innerhalb dieser Rolle. Nicht innerhalb dieser Organisation, denn ich habe eine Verantwortung für diese Organisation, ich habe eine Verantwortung für Mitarbeitende, und wenn ich Erwartungen abgebe, die eigentlich zu meiner Rolle gehören, muss ich ja andere überfordern.
Wie hast du das in Organisationen erlebt? Also woran siehst du, dass Menschen ihre Macht nicht annehmen?
Also es kann zum Beispiel so sein, dass wir eine Organisation vor einer bestimmten Entscheidungssituation sehen und diese Entscheidung kann eben auch nur eine bestimmte Ebene einnehmen, weil nur diese Ebene alle Informationen hat, um diese Entscheidung sauber zu treffen. Und das war eben gerade in der Startup-Szene auch dann ein, ja, aber das möchte ich ja gar nicht entscheiden. Ich möchte ja nicht über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden. Das diskutieren wir aus. Viele dieser Aussagen. Und diese Entscheidung dann nicht anzunehmen, diese Entscheidungsmacht, diese Gestaltungsmacht, führt dazu, dass sich dann Organisationen verlangsamen, weil sie bestimmte Themen zur Diskussion geben, die dann sehr breit diskutiert werden und dort gar nicht die Informationen vorhanden sind, um diese Entscheidungen zu treffen. Es gibt ganz viele Definitionen von Macht. Wenn ich es jetzt mal sehr vereinfacht formuliere, ist es die Fähigkeit, das Verhalten anderer in Beziehungen zu beeinflussen. Es geht immer um Beziehungen. Entweder Beziehungen von Individuen, Beziehungen von Teams, Beziehungen von Organisationen, es geht bis hin zu Nationen. Ich verkürze es für mich immer so mit drei Punkten. Es gibt eben eine Macht, die wir durch Rollen zugeschrieben bekommen. Die zweite Komponente ist, dass wir eine gewisse soziale Macht wahrnehmen. Die schreiben wir bestimmten Personen zu, die, wenn ich es jetzt mal so für mich verkürzt beschreibe, eine exzellente Kombination aus hohem IQ und hohem EQ haben. Was soll das heißen? Die sind exzellent in der Lage, Dinge zu analysieren und diese Analysen eben auch in einer Sprache zu verfassen, die den anderen erreicht. Diese Fähigkeit, sobald die jemand hat, wird diese Person auch sehr schnell als mächtig wahrgenommen. Ja, sind sie tatsächlich auch. Warum? Sie können das Verhalten von anderen beeinflussen. Ja. Und die dritte Komponente ist Macht durch Ressourcen. Das heißt, ich habe mehr Informationen, ich habe mehr Reichweite, ich habe mehr Technologie, also bessere Technologie, Geld, whatever. In dem Moment, wenn wir über New Work sprechen, denken wir oder beziehungsweise glauben wir, dass sich alles auflöst. Alle Strukturen lösen sich auf, alle Hierarchien lösen sich auf und alles findet auf Augenhöhe statt. Und Letzteres stimmt auch, die anderen Punkte nicht. New Work heißt nichts anderes, als dass wir sagen, auf der Ressourcenkomponente, insbesondere Informationen, gehen wir in den Ausgleich. Auf der sozialen Komponente ist es genauso. Wir streben an, dass wir auf der sozialen Komponente uns auf Augenhöhe bewegen. Was New Work nicht bedeutet, ist, dass sich Rollenunterschiede auflösen.
Jetzt müssen wir diese drei Ebenen, glaube ich, mal auseinanderdröseln. Also, weil ich finde, da leiten sich eine Menge Fragen draus ab. Und jetzt ist vielleicht ja mal die allererste Frage, weil deine Botschaft ist ja, nehm doch diese Macht mal bitte an, wenn ich dich jetzt dir richtig zugehört habe. Was ist denn der erste Schritt, um diese Macht anzunehmen und konstruktiv damit umzugehen?
Der erste Schritt für Organisationen und auf dem Weg zu Augenhöhe, wenn wir mal damit anfangen, ja, ist, dass jede und jeder Einzelne von uns erkennt, dass wir alle eine Eigenmacht haben. Das heißt, dass ich zu jedem Zeitpunkt entscheiden kann und eine Entscheidung treffen kann. Die Frage ist nur, ob ich bereit bin, die Kosten dieser Entscheidung zu tragen. Und das machen wir uns zu selten bewusst. Wenn wir bewusste Sprache wählen würden, sagen, die Kosten einer anderen Entscheidung wären für mich zu ungünstig gewesen. Die wären mir zu hoch gewesen. Und deswegen habe ich die andere Wahl getroffen.
Würdest du denn heute sagen, du bist eine mächtige Frau?
Ja. Würde ich sagen, also warum mächtig? Weil ich erkenne, dass ich immer eine Gestaltungskraft habe und ich möchte diese Gestaltungskraft ganz bewusst annehmen und ich möchte mit ihr etwas bewirken. Und ich habe mittlerweile auch mir, wie soll ich sagen, Fähigkeiten, Kompetenzen, Netzwerke, Reichweite etc. pp. Aufgebaut, um tatsächlich auch etwas zu bewirken. Aber nicht, um mein eigenes Interesse durchzusetzen, sondern um letztendlich an Themen zu arbeiten, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind und dass wir sie brauchen, dass sie uns allen helfen. Ich habe so für mich meine Mission formuliert und für mich gesagt, so, ich möchte eine Welt gestalten, die von Reife geführt wird und nicht von Ego. Und ich glaube, dass uns eine Welt, in der eben Menschen ihre Verantwortung annehmen, reif ihre Verantwortung annehmen und machtvolle Positionen eben nicht ausnutzen, um Eigeninteressen durchzusetzen, dass das etwas ist, was wir benötigen, um die Veränderungen zu produzieren in dieser Welt, die wir brauchen.
Also ich finde, es fällt ja auch auf, dass du ganz oft Verantwortung sagst in dem Zusammenhang mit Macht. Und das ist, glaube ich, schon vielleicht eine Definitionsverschiebung auch.
Ja, das ist ja aber das Tolle. Das ist ja die tolle Möglichkeit, die uns bevorsteht. Wir haben die Möglichkeit, die Konnotationen für Macht zu verändern und neue Role Models, neue Vorbilder zu werden und zu sagen, wir können mit Macht auch anders umgehen. Die Art und Weise, wie wir Macht nutzen, entscheidet darüber, ob dieser Begriff positiv oder negativ konnotiert ist. Und da kommt eben Verantwortung ins Spiel. Nämlich zu sagen, da hat jemand Macht und geht mit dieser Verantwortung im Interesse einer Gemeinschaft um. Da ist nichts Anrüchiges dabei, da ist nichts Verwerfliches dabei, wenn klar wird, warum diese Entscheidungen im Interesse der Gemeinschaft sind. Deswegen gehört zu verantwortungsvoller Annahme von Macht auch immer exzellente Kommunikation. Das heißt, ziemlich klar darin zu sein, was mich leitet, also eine hohe Integrität zu haben, ja, klare Prinzipien zu haben, nach diesen Prinzipien auch zu handeln und immer wieder klar zu machen, warum das jetzt die beste Entscheidung ist. Und Macht ist eben auch so lange sinnvoll nutzbar und einsetzbar, nicht nur, wie sie im Gemeinschaftsinteresse eingesetzt wird, sondern auch, solange sie bestreitbar ist. Ja, das heißt, Macht wird erst dann wirklich gruselig und angsteinflößend, wenn sie nicht mehr bestreitbar, nicht mehr anfechtbar ist. Denn dann kippt genau dieses Gefüge. Und kein Mensch, der verantwortungsvoll mit Macht umgeht, hätte ein Interesse an so einer Konsolidierung von Macht. Das ist aber auch genau das, woran man dann den einen von dem anderen unterscheiden kann. Ich mache jetzt nochmal das Beispiel mit Trump, ja, der gesagt hat, ihr müsst keine Angst davor haben, dass ich ein Diktator werde. Ich werde nur einen einzigen Tag lang Diktator sein, und zwar am ersten Tag und danach nicht mehr. Da geht's einem schon hoch und runter meines Erachtens, ja, weil der nur einen Tag braucht, um Macht zu konsolidieren und alles anzuschieben, damit er nie wieder dieses Amt verlassen muss. Und dann ist Macht eben auch nicht mehr bestreitbar. Und dann ist auch nicht mehr verargumentierbar, dass das im Gemeininteresse ist. Das heißt, jemand, der verantwortungsvoll mit Macht umgeht, ist auch dazu verpflichtet, Macht weiterzugeben. An mehr, an andere. Und auch das ist verantwortungsvoller Umgang mit Macht. Das heißt, ich kann sehr genau beobachten, ob jemand in die eine Richtung abdreht oder in die andere. Wenn wir uns ordentlich verhalten, wenn wir gut mit Macht umgehen, dann werden wir klare Argumente haben.
Aber du hast ja gerade schon dieses Abdrehen ins Spiel gebracht. Ich glaube, das ist nämlich ein Teil der Angst von vielen Menschen mit Macht. Ehrlicherweise auch ein Teil meiner Angst. So, was macht das mit mir? Und ich habe uns nochmal eine fantastische Studie dazu mitgebracht, des Psychologieprofessors Daniel Keltner. Wir hatten einen Artikel von ihm, weil der hat eigentlich so ein Machtparadoxon beschrieben, Psychologe, weil er gesagt hat, es kommen nicht alle als Narzissten ins Amt. Also viele Menschen, die Mehrzahl, wird aufgrund von Charaktereigenschaften befördert, die den Interessen aller dienen, genau wie du es beschreibst. Also sie sind einfühlsam, sie kooperieren, sie sind offen, sie sind bereit zu teilen. Und sobald sie beginnen, sich an die Macht und diese privilegierte Position zu gewöhnen, verkümmern diese Eigenschaften. Und er hat ein Keksexperiment durchgeführt. Das finde ich Wahnsinn. Also er nennt das selbst die Krümelmonster-Studie. Und er hat einer Gruppe von 3 Personen eine Aufgabe gegeben. Da mussten sie sich konzentrieren und einen Teller Kekse hingestellt. Und auf diesem Teller lagen 4 Kekse. Und eigentlich ging diese ganze Studie nur darum zu beobachten, wer nimmt den letzten Keks. Weil natürlich in der ersten Runde jeder nimmt einen Keks und jede, ganz höflich, man lässt den letzten Keks liegen. Und dann hat diese Studie ergeben, es war fast immer die ranghöchste Person im Raum, die dann diesen Keks genommen hat. Und die Führungskräfte, die höchsten, aßen auch häufiger mit offenem Mund, schmatzten und ließen die Krümel achtlos auf ihre Kleider fallen. Und ich fand das total faszinierend und eben auch so sinnbildlich. Dass in dieser Macht was passiert mit den Menschen. Wie kann ich der Aufgabe gerecht werden, in einer Machtposition zu bleiben und mir trotzdem die menschlichen, empathischen Qualitäten zu erhalten?
Das ist genau das, was ich als Machtfalle beschreibe, dieses Verhalten. Ich sehe das auch immer wieder in meiner Arbeit, dass die Machtfalle zuschnappen kann. Ich kenne da jetzt nicht die perfekte wissenschaftliche Erklärung dazu. Ich würde jetzt einfach mal meine objektive Beobachtung teilen. Zum einen, was ich da so raushöre und immer wieder so bestätigt bekomme, ist so ein sich selbst legitimieren. Ja, ich habe mir das verdient. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich habe viel eben Stress gehabt, viel Schmerzen gehabt in dieser Rolle. Ich habe mir das verdient. Das ist so ein Selbstlegitimationsaspekt, der da reinfällt. Der zweite Aspekt ist das, und das ist fast noch der wichtigere, Macht manifestiert sich selbst. Ja, das heißt, wenn ich erstmal Macht habe, wird mir auch von anderen direkt mehr Macht zugeschrieben. Warum? Weil wir alle eine Tendenz haben, uns mit den Mächtigen und Erfolgreichen in Verbindung zu bringen. Denn daran oder dadurch glauben auch wir, dass wir Vorteile davon haben. Das heißt, hat jemand erstmal eine Machtrolle erlangt, führt es dazu, dass Menschen in dessen Umgebung auch eher, bin jetzt genauso direkt, zum Ja-Sager mutieren, weil sie eben Teil dieser Macht und Teil dieses Erfolgs werden wollen. Das führt dazu, dass irgendwann eben auch kein Feedback mehr eingeholt wird, niemand auch mehr Feedback gibt, sondern man wirklich in so eine Ja-Sager-Schlaufe kommt. Und das, was ich dann erlebe, ist, dass die Selbstwahrnehmung der Mächtigen sich komplett entkoppelt von der Fremdwahrnehmung. Diese Entkopplung, die findet auf Augenhöhe nicht statt. Deswegen ist das Etablieren von Feedback-Mechanismen, insbesondere eben 360-Grad-Feedback und das Ernstnehmen dieses Feedbacks ganz, 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 ganz wichtig und für mich eben auch ein ganz wichtiges Zeichen moderner, reifer Führung, weil Menschen in Verantwortung mit hoher Reife eben genau die Gefahr dieser Machtfalle erkennen. Also ich merke das auch, ja. Das ist auch übrigens mit Reichweite genauso, ja. Menschen mit hoher Reichweite kriegen unglaublich viele Likes, weil andere Menschen sich eben auch an diese Reichweite dranhängen. Das führt dazu, dass wir eben dieses, was ich meinte, mit Macht manifestiert sich selbst, dass wir eben auch diejenigen, die schon Macht haben, immer mächtiger machen durch dieses Verhalten. Das ist aber gleichzeitig nicht mehr das, was in einer Welt des permanenten Wandels wirklich Zukunftsfähigkeit bedeutet. Warum? Früher hat das gegriffen. Ja, in einer Welt, die vorhersagbar war, die sich nicht schnell verändert hat, konnte ich mich, wenn ich mich dann einmal schön eingenistet habe in meiner Machtfall, habe ich da ein wunderbares Leben gehabt, ja, dass ich bis zur Rente so fahren konnte. Das greift heute nicht mehr, weil ich innerhalb von 3, 4, 5 Jahren wirklich den Anschluss verpasse, wenn ich nicht mehr zuhöre, was da draußen in dieser Welt passiert und in meiner Hybris letztendlich sage, also so wie ich es mache, ist ja sowieso richtig. Deswegen sage ich immer, Zukunftsfähigkeit hängt ganz massiv mit Anpassungsfähigkeit zusammen und Anpassungsfähigkeit erhalte ich nur dann, wenn ich mich abgleiche mit der Welt da draußen.
Und wie machst das du für dich persönlich? Hast du neben dem Thema Feedback noch weitere Dinge, die du für dich persönlich etablierst, um eben nicht in diese Falle zu tappen, dass alle nur noch sagen, super, wie du das machst?
Menschen, die mit mir arbeiten, sagen, oh, Constanze, du stellst immer so viele Fragen. Und das ist für mich so ein Mechanismus. Ja, das heißt, wenn mir jemand Feedback gibt, stelle ich immer mindestens eine Rückfrage. Ja, wenn ich 2 bis 3. Und das mache ich nicht aus so einem Fishing for Compliments Modus, sondern ich will wirklich verstehen, was da dahinter steckt. Rückfragen stellen ist die Antwort. Das zweite ist, ich erkenne einfach die Qualität und die Relevanz von ständiger Selbstentwicklung. Um meine permanente Selbstentwicklung voranzutreiben, bin ich Teil einer Unternehmerorganisation, Entrepreneurs Organization heißt sie. Und da ist es so, dass wir uns in einem festen Unternehmerkreis einmal pro Monat zusammensetzen und darüber reden, was nicht gut funktioniert, was uns challenged, wo unsere emotionalen Struggles sind. Warum machen wir das? Weil wir an diesen emotionalen Herausforderungen wachsen wollen, weil wir lernen wollen, damit umzugehen, weil damit unser Leben einfacher wird. Und wir machen da auch eine ganz bewusste Arbeit an blinden Flecken, nennt sich das. Das heißt, was sind die Dinge, die andere an mir sehen, die ich nicht sehe? Und das ist für Unternehmer und Unternehmerinnen irre relevant, weil Unternehmen sich immer nur so weit entwickeln können, wie diejenigen es tun, die sie führen. Ja, das heißt, mein Limit wird automatisch zur Limitation für meine Organisation. Wenn ich möchte, dass meine Company 10x wächst, wie so schön gesagt wird in der Szene immer, dann muss ich in meinem Mindset 10x wachsen. Und diese Einstellung und diese Erkenntnis, dass ich die größte Limitation meiner eigenen Organisation bin, ist das, was mich motiviert hält, an dieser Persönlichkeitsentwicklung zu bleiben. Ich habe mir da so eine Morgenroutine gebaut und meditiere dann und schreibe dann auf, wofür ich dankbar bin. Also Dankbarkeitspraxis ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus, um weiterhin zu erkennen, ja, wie wir auch dahin gekommen sind und was wir haben.
Was hältst du eigentlich von der These, dass man Macht denjenigen Menschen geben sollte, die sie gar nicht unbedingt wollen? Denen Macht egal ist. Würde das unsere Welt zu einem besseren Ort machen? Oder fangen wir mal mit den Unternehmen an, ob es jetzt die Welt gleich besser macht? Das ist vielleicht eine ganz große Frage.
Nee, halte ich gar nichts davon. Für mich ist ganz relevant, das ist ja, glaube ich, auch schon rausgekommen, mit welcher Motivation jemand Macht übernehmen möchte. Ja, und
Status, ne?
War so. Ja, genau. Und es gibt halt einfach viel zu viele Menschen, die Macht annehmen und Macht wollen für den Status und fürs persönliche Weiterkommen. Und das darf nicht die Motivation sein. Ich denke mal, dass in dieser Aussage, die du jetzt genannt hast, dass das da drin verborgen ist. Und da muss ich sagen, genau bin ich einer Meinung, Macht sollte nicht an diejenigen gehen, die diese Macht und damit diese Verantwortung aus Statusgründen übernehmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sagen, Macht muss angenommen werden. Macht ist nichts anderes als die Möglichkeit zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Und Einfluss nehmen und gestalten hat immer eine Richtung. Wenn ich diese Macht also nicht annehme, weil ich auch noch gar nicht weiß, was ich vielleicht mit ihr machen soll, ja, und dann ist die da auch meines Erachtens in den falschen Händen. Andersrum gesagt, wenn wir Menschen haben, die eine klare Vision haben, die eine klare Idee haben, dann werden die ganz automatisch nach Macht streben, wenn sie eine Vision haben, weil wir Macht brauchen, um verändern zu können. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich sage, wenn wir Lösungen auf die Herausforderungen finden wollen, die wir alle haben. Und wenn die Menschen, die sagen, wir wollen wirklich etwas verändern und diese Welt muss sich zum Besseren verändern und wir wollen ein Teil dieser Veränderung sein, dann muss jede und jeder Einzelne diese Macht auch annehmen.
Also einerseits ja, großes Kopfnicken. Andererseits, ich nehme den Zustand in Unternehmen anders wahr. Mhm. Ich finde, es werden viele Menschen, die an die Macht gelangen, haben ein hohes Statusinteresse. Mhm. Vielleicht ist das auch der Punkt, das irgendwie auszuloten, diese Macht anzunehmen, aber sich ja immer in Kontexten zu bewegen, wo man vielleicht auch in Sorge ist, was kann ich tun, um diesem Bild, was du zeichnest, gerecht zu werden, ohne zu zerbrechen an den Strukturen, wie sie sind. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Wenn ich das jetzt mal verkürzt wiedergeben darf, ist das aber auch so ein Ticken, die Angst vorm eigenen Schatten. Mhm. Denn jede und jeder von uns hat Macht mindestens über uns selbst, ob wir sie wollen oder nicht. Mhm. Und mit dieser Macht haben wir eine Gestaltungskraft in jedem System, in dem wir uns bewegen. Diese Macht, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen verbildliche, ist wie so ein Raum um mich drumherum, ja, der immer mit mir mitläuft. So als Frauen kennt man ja Dirty Dancing, da gibt es so eine ganz berühmte Szene, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und da sagt der Patrick Swayze zu Jennifer Grey, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Mhm. Und so ungefähr ist das mit Macht. Wir haben einen Raum als Menschen, den wir einnehmen können, der auch uns gehört und den wir gestalten können. Und viel zu häufig lassen wir da auch andere reinlatschen in diesen Raum, ohne eine Grenze zu setzen, ohne eine Barriere zu setzen. Und was uns eigentlich fehlt oder was diese Angst ist, die du gerade beschrieben hast, ist letztendlich nicht, dass ein anderer seine Macht ausnutzt oder ich diese Macht gegenüber anderen nutzen könnte, sondern es ist eigentlich ein Nichtwissen, wie ich meine Grenzen beschützen kann. Und das ist insofern eine ganz wichtige Investition, die wir alle machen können. Das ist, diese Grenzen kann ich mit Persönlichkeitsentwicklung festigen. Mhm. Überhaupt erstmal zu sagen, was ist denn mein Raum? Wo sind denn für mich Grenzen? Da kommt man so in Werte- und Prinzipienarbeit rein, um zu verstehen, wann bin ich denn getriggert? Wo sind deshalb Werteverletzungen? Und über diese Werteverletzungen zu lernen, was meine Grenzen sind und auch eine Sprache zu lernen, zum Beispiel über gewaltfreie Kommunikation, ja, zu sagen, hier ist meine Grenze und ich möchte nicht, dass du sie überschreitest. Ich war jetzt zum Beispiel gerade am Wochenende, war ich bei einem Familiengeburtstag. Ich habe gewaltfreie Kommunikation und Grenzen setzen nicht gelernt in meinem Umfeld. Ich glaube, meine ganze Generation hat das nicht gelernt, weil es einfach nicht Teil des kollektiven Wissens gewesen ist, ja. Und bin dann eben zu meinen Eltern und da in meine Verwandtschaft. Und dann hatte ich ein politisches Thema aufgeworfen. Dann kam natürlich eine riesengroße Debatte und dann kam jemand und hat eben meine Meinung, die ich artikuliert habe, angefochten und hat gesagt, das sehe ich überhaupt nicht und du hast nicht recht, du denkst falsch. Mhm. Ja. Und da habe ich so richtig gemerkt, ah, okay, im ganzen Raum Augen auf uns, ja, jetzt Angst vor Eskalation, das ist genau dieses, was du vorhin beschrieben hast, diese Angst, in diesem sozialen Raum dann nicht eine gute Entscheidung treffen zu können. Mhm. Ja, wo ich dann gesagt habe, du, pass auf, ich habe meine Meinung gesagt, du hast deine Meinung, meine Meinung ist okay, deine Meinung ist okay und wir müssen heute hier auch keine Lösung finden. Wir sind heute nämlich in einem anderen Kontext da. Lass uns das im Zweifelsfall woanders diskutieren. Hier passt es jetzt gerade nicht rein. Und damit habe ich für mich eine Grenze gesetzt, weil ich hatte da nicht vor, in eine politische Diskussion zu gehen. Habe den anderen aber auch nicht verletzt. Ja. Und das zu lernen, also das ist jetzt ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, erzähle ich jetzt einfach, weil es so ad hoc tagesaktuell in meinem Kopf ist. Wenn wir das lernen, wenn wir das können, dann brauchen wir auch keine Angst mehr vor unserem eigenen Schatten zu haben, weil wir dann unsere Grenzen wahrnehmen, die Grenzen von anderen und lernen, in ihnen sich zu bewegen.
Und da sind wir eigentlich auch ganz gut bei Ohnmacht gleich, also Macht und Ohnmacht. Weil ich würde das einfach gerne nochmal abgrenzen. Ohnmacht ist ja, finde ich, ein ziemlich starkes Gefühl. Und auch so ein Gefühl, wo, glaube ich, tatsächlich sofort so alle Motivation und Kraft entweicht. Ich finde auch Ohnmacht ist was anderes als Machtlosigkeit oder als ein übergangenes Bedürfnis. Also vielleicht hast du nochmal einen Hinweis, wie wir Ohnmacht auch erkennen in der Führung von beiden Seiten, bei uns selbst, bei anderen und wie auch konstruktiv wir Menschen aus so einer Ohnmacht raushelfen können, wenn das alleine nicht ganz klappt.
Ja, Ohnmacht ist ein, wie du sagst, das ist ein ganz wiederum mächtiges Gefühl. Mhm. Ja. Warum? Weil es in der gleichen Argumentationskette, die ich gerade erzählt habe, warum Menschen zu Macht streben, ja, ist nämlich ein Sicherheitsbedürfnis, ist Ohnmacht damit verbunden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich ausgeliefert bin. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich bei einer Person, die sich eben auch ohnmächtig fühlt oder wo ich Ohnmacht erkenne, also Ohnmacht ist auch etwas, was Menschen sehr häufig artikulieren können, weil es ein sehr starkes Gefühl ist, dann würde ich immer in Richtung Sicherheit fragen und sagen, okay, was bräuchtest du jetzt, um wirksam werden zu können? Was brauchst du, um dich in dieser Situation, die vielleicht auch so ist, wie sie ist? Ja, manchmal müssen wir die Situation auch so akzeptieren. Was brauchst du, um in dieser Situation in die Sicherheit zu kommen? Was brauchst du, um in dieser Situation wieder in deine Wirkungskraft zu kommen? Was kannst du verändern? Ich hatte nur mal als Beispiel jetzt gesprochen. Ich hatte eine Vorständin in einem Fünfer-Vorstand. Die ist geholt worden, um da in diesem Vorstand eben auch Transformationen nach vorne zu treiben. Ist in eine Situation gelangt, wo im Grunde genommen alle vier anderen Vorstände oder drei Vorstände diese Transformation geblockt haben. Und war genau in diesem Ohnmachtsempfinden. Und das, was ich auch sehe, ist, dass Menschen, die in einem Ohnmachtsempfinden sind, haben auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, schnell in den Burnout zu rutschen. Also Ohnmacht ist ein wichtiger Faktor für Burnout-Situationen. Deswegen, man merkt das auch sehr schnell an Energieverlust. Ja, also wenn man plötzlich wirklich ganz massiv Energie verliert, sich einfach schlecht fühlt, nicht gut fühlt in Situationen, da mal reinzuspüren, das ist häufig Ohnmacht am Werk. Jedenfalls habe ich mit ihr gesprochen und sie hat dann gesagt, so, ich fühle mich so ohnmächtig und ich kenne das Gefühl gar nicht. Ich war immer in einer Machtrolle und mir geht's überhaupt nicht gut. Ne? Und dann habe ich gesagt, du, was könntest du denn jetzt machen, um wieder in die Macht zu kommen? Ja? Und dann sie sagt, ja, weiß ich nicht. Ich so, also hast du schon mal mit den anderen geredet? Wenn, dann hast du über Konsequenzen gesprochen. Nee, habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, Konsequenzen sind häufig das, womit wir eben auch in Macht gehen können. Das heißt, du könntest halt zum Beispiel sagen, hey, pass mal auf, ich bin angetreten für das und das und das Thema. Das und das und das und das ist mein Plan. Ich verstehe die und die Limitationen. Für mich ist der wichtigste Schritt der und der und der. Und ich gebe uns jetzt für diesen allerersten Schritt, den wir mindestens machen müssen, um zu sehen, dass wir in die richtige Richtung laufen, gebe ich uns 10 Monate. Wenn wir in 10 Monaten immer noch an dem Punkt sind, müssen wir über die Fortsetzung dieser Rolle sprechen. Ja. Und da hat sie gesagt, boah, das fühlt sich schon jetzt, wo du sagst, einfach nur in dem Moment, wo du es aussprichst, gut an, einfach überhaupt nochmal zum Beispiel ein ein Zeitlimit zu setzen. Schon bin ich zurück in der Gestaltung, ja, und um Gestaltung geht's am Ende. Ja, das heißt, in einer Situation, in der ich vermeintlich nicht gestalten kann, was kann ich noch gestalten? Wie kann ich mein Wirken, meine Person innerhalb dieses Musters gestalten? Und das ist etwas, was uns dann zurückführt.
Ja, guter Punkt. Jetzt haben wir schon wieder mächtig überzogen, weil wir Macht aus so vielen Facetten beleuchtet haben. Was ist dein wichtigster Ratschlag, auch für junge Talente, für Menschen, die vielleicht eine andere Form von Macht in die Unternehmen tragen wollen? Was wäre dein Rat an die und an dein jüngeres Selbst?
Der Rat, den ich allen mitgeben würde, die gestalten möchten, ist, keine Angst vor Macht und auch vor Mächtigen zu haben. Sind auch nur Menschen und sie auch als genau diese Menschen zu behandeln. Denn nur wenn ich sie als Menschen behandle, zeige ich, dass ich mich auf Augenhöhe bewege. Und damit nehme ich der Macht per se den Schrecken und dem anderen die Macht und bin auf Augenhöhe. So einfach ist es tatsächlich. Keine Angst vor Mächtigen, keine Angst vor Macht ist das, was euch die größte Macht gibt. Und wenn wir diese Welt verändern möchten, und wir müssen diese Welt verändern, dann ist es wichtig, dass wir Macht annehmen, dass wir verantwortungsvoll mit Macht umgehen. Verantwortungsvoll heißt, nicht in unserem Interesse einsetzen, sondern im Interesse des größeren Ganzen, im gemeinsamen Interesse. Und dass wir in die Gestaltung kommen. Und dafür ist es ganz wichtig, nicht blauäugig zu sein. Das gehört dann genauso dazu. Es kommt so ein bisschen zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Ja, müssen wir akzeptieren, dass es Machtspielchen gibt? Ja, wir müssen akzeptieren, dass es Macht gibt. Und wir müssen verstehen, wie sie wirkt. Und nur weil wir es uns anders wünschen und eine romantische Idee der Zukunft haben, heißt das noch nicht, dass wir da sind.
Und jetzt habe ich noch drei Fragen, die nichts mit Macht zu tun haben, sondern mit, obwohl doch mit Macht, mit der Macht einer guten Empfehlung. Ich frage nämlich Gäste jetzt immer, was sie anderen empfehlen würden. Zuallererst, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
Bisher habe ich am häufigsten das Buch Nuts verschenkt. Kennst du das? Das ist die Story von Southwest Airlines, die für mich einfach ganz eindrucksvoll zeigt, wie mächtig es ist, wenn gute Strategien, gute Kulturen, gute Führungskräfte zueinander kommen.
Was ist das schönste Geschenk, was du im letzten Jahr bekommen hast?
Das schönste Geschenk, das ich bekommen habe, das ist ganz witzig, ist ein Diamond Painting. Kennst du das?
Nein.
Das ist im Grunde nur Malen nach Zahlen. Aber das machst du eben nicht mit Farben, sondern mit so kleinen Steinchen, die du da aufklebst. Und eigentlich hat das meine Tochter geschenkt bekommen. Und ich habe das gemacht und es war so unglaublich meditativ, das zu machen. Ich liebe das.
Großartiger Tipp. Und letzte Frage, was möchtest du als nächstes lernen?
Ich bin eigentlich immer an x Sachen gleichzeitig dran. Das, was mich gerade sehr bewegt, ist, wie ich meine Intuition, also ich habe eine sehr gute Intuition. Ich lasse diese Intuition aber nicht immer voll einfließen. Es ist für mich noch ein Lernprozess, das dann eben auch zuzulassen.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Empfehlung und die klugen Gedanken über Macht.
Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.
Das war Constanze Buchheim, Gründerin und Managing Partner von iPotentials. Ich habe sie übrigens zum zweiten Mal interviewt. Das andere sehr spannende Gespräch rund um das Thema Führung verlinke ich euch in den Shownotes. Damals haben wir darüber gesprochen, warum Führungskräfte längst nicht mehr alles im Griff haben können und warum das auch kein gutes Ziel ist. In den Shownotes findet ihr auch den ausführlichen Buchtitel von Nuts. Das Buch gibt es meiner Recherche nach nur noch gebraucht zu kaufen. Und ich verlinke natürlich auch wieder passende Studien und Artikel rund um das Thema Macht,
Natürlich auch das Krümelmonster-Experiment. Und damit verkrümle ich mich für heute und hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Ich freue mich über jede Bewertung und jede Empfehlung bei euch in euren Netzwerken und sage schönen Tag noch und bis bald.